Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Der heutige Predigttext ist ganz kurz und wohl jedem bekannt. Er steht im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel und ist der Vers 13. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Herr, segne und regiere du unser Reden und Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, diesen Text kennt jeder. Und dennoch steckt so viel in ihm drin. Da wird man eigentlich nie damit fertig. Es ist ein Text, der klassisch, glaube ich, bei fast jeder Hochzeit vorgelesen wird. Egal, wer da der Pfarrer ist, egal, welches Bekenntnis, aber das ist das zentrale Stück. Vorher wird ja dann das Bild der Liebe entwickelt, wie es schöner nicht mehr sein kann. Ein Idealbild der Liebe, das heißt ja das hohe Lied der Liebe, das jedem ans Herz geht, wo wir aber gleichzeitig wissen, dass wir doch nie ganz dahin kommen werden. Und es ist eine Verschränkung und Durchmischung auch, gerade wenn es bei der Hochzeit gelesen wird, von unserer Liebe und Gottes Liebe. Die beiden sind ja nicht voneinander zu trennen. Bei der Hochzeit ist aber dieser Spruch, denke ich, zu kurz gefasst. Da wird ein Stück abgeschnitten von seiner Größe und seiner Wirkung. Denn es ist damit nicht nur das Zusammenhalten und Zusammengehen von zwei Menschen gemeint, sondern viel, viel mehr. Natürlich, wir können das übertragen auf die Liebe von zwei Menschen, die miteinander leben. Glauben, lassen Sie mich es übersetzen während dieser Predigt immer wieder einfach mit Vertrauen, denn das ist ja die wörtliche Übersetzung. Ohne Vertrauen geht nichts, ohne Hoffnung und Liebe auch nichts. Nur wenn diese drei zusammenkommen, dann wird es wirklich gut. Alle drei sind im Zusammenleben von Menschen immer wieder bedroht. Es gibt keine Beziehung, die immer nur aus Vertrauen, nur aus Liebe und nur aus Hoffnung besteht. Da gibt es immer wieder auch Verzweiflung, Enttäuschung. Es gibt immer wieder Phasen, wo es auch hart wird zueinander. Es sind eben drei Dinge, Glaube, Hoffnung, Liebe, die keine Konstanten sind, sondern Variablen und sich ständig auch verändern. Die Hoffnung, die zwei frisch Verliebte ineinander setzen, ist eine andere als die Hoffnung eines Paares, das nun schon 40, 50 Jahre miteinander lebt. Es ist eine andere. Deswegen muss sie nicht weniger tief sein. Aber Hoffnung ist konstitutiv, glaube ich, für jede lebendige Beziehung. Dieses Vertrauen, das man zueinander hat, hundertprozentiges Vertrauen. Vertrauen und Wissen sind ja zwei Worte, die ganz eng beieinander sind. Wissen, das hilft uns ja auch gar nichts. Es geht ja ums Vertrauen und Vertrauen heißt eben auch Nichtwissen, so wie Glaube auch Nichtwissen heißt. Und zum Wesen des Vertrauens gehört ja auch die Enttäuschung, genau wie auch zum Wesen der Hoffnung naturgemäß das Enttäuschen dieser Hoffnung gehört. Also es sind Variablen, die immer in anderer Gewichtung miteinander spielen und so eigentlich auch dafür sorgen, dass unsere Beziehungen nie statisch sind und zumindest abgesehen von Phasen auch immer für ein Stück Spannung sorgen. Denn nur Spannung bringt uns ja weiter nach vorne. Denn da, wo keine Spannung ist, da, wo alles gesagt ist, da, wo alles in Ordnung ist, woher soll dann der Blick nach vorne kommen. Und Enttäuschung ist immer wieder Anlass für neue Hoffnung und neues Arbeiten, Denn das große Ziel, das ist ja nie wirklich erreicht, denn wir leben da im Noch nicht. Aber jetzt gehen wir mal weg von dem, was ich gesagt habe über ein Paar. Gemeint ist ja hier bei Paulus nicht nur eine Zweierbeziehung, sondern eigentlich das ganze Beziehungsgeflecht in dieser Welt. Zwischen uns Menschen, zwischen Gott und den Menschen, zwischen uns und der Natur und der Welt, die uns umgibt. Und da werden die Dimensionen ein Stück größer. Fange ich mal bei der Liebe an. Liebe ist ja viel, viel mehr als nur dieser Affekt, dieses Gefühl der Schmetterlinge im Bauch. Das ist natürlich Liebe auch. Aber Liebe ist ja auch Solidarität. Liebe ist ja auch etwas für jemanden anderen tun, auch ohne dass es einem selbst nutzt. Die Liebe wird im Neuen Testament an einigen Stellen definiert wie nie vorher, wie es einem auch zunächst gar nicht in den Sinn kommt, zum Beispiel im Sinne von Feindesliebe. Liebe nicht nur die, die auch dich lieben, sondern gerade auch die, die dich hassen und die vielleicht von dieser Liebe so wenig verstanden haben. Aber auch zwischen zwei Menschen gibt es ja da die verschiedensten Stufen. Sowieso bei einem Paar, da geht's los mit den Schmetterlingen, mit dem roten Kopf, mit ganz viel Gefühl. Und dann geht es aber anders weiter. Man entdeckt auf einmal ganz andere Seiten. Die rosarote Brille kommt auf einmal weg. Und der Mensch hat auch Ecken und Kanten und dann, das verändert sich. Und Liebe heißt natürlich nicht nur jetzt sexuelle, partnerschaftliche Liebe, sondern Mutterliebe zum Beispiel oder Vaterliebe ist etwas ganz anderes, ist nicht weniger intensiv und nicht weniger produktiv. Oder auch das Verhältnis zwischen zwei Menschen, die sich einfach unheimlich mögen und schätzen. Das muss ja nicht eine Knutschbeziehung sein oder irgendetwas, aber kann doch äußerst wichtig sein für ein Leben. Gott ist die Liebe, heißt es ein kleines Stück später nur in der Bibel. Gott ist die Liebe und ist erfahrbar vor allem darin. Und Gott ist die Liebe in allen ihren Formen. Und somit gibt sie der Welt eine ganz andere Ordnung, als sie von sich aus hätte. Nochmal zurück zur Hochzeit. Die alten Propheten haben ja Theologie gemacht, Theologie getrieben, ganz anders als wir. Nicht in dicken Schwaden, sondern oft in ganz einfachen kleinen Bildern. Dabei taucht immer wieder das Bild vom Reich Gottes, vom Himmel, als der großen Hochzeit auf. Also ist der Spruch gar nicht so falsch bei der Hochzeit, denn was wir auch bei zwei Menschen ganz besonders beobachten, ist ja eigentlich nur ein Abbild der großen Zusammenhänge, herunterdekliniert dann auf eine Zweierbeziehung. Die große Hochzeit, wo alle Menschen daran teilhaben, die findet statt in diesem Bild auf dem Zion natürlich, in den festen Mauern Jerusalems, wo nichts passieren kann. Es nehmen alle teil, auch die größten Feinde. Bei den Propheten gibt es die Geschichte von der universellen Abrüstung, wo alle ihre Schwerter umschmieden zu nützlichen Werkzeugen, wo Winzermesser daraus entstehen und Flüge, wo keiner mehr für den Krieg übt, sondern wo man beisammen sitzt und miteinander feiert, nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Messias. Der ist immer dann dabei. Übrigens unser Abendmahl, das wir feiern, das Abendmahl, das Jesus gefeiert hat, das hat etwas zu tun mit diesem letzten großen Mahl, mit dem himmlischen Hochzeitsmahl, mit dem wir da quasi auch Anteil nehmen. Noch einmal, es ist ein Bild. Aber in diesem Bild lässt sich viel besser fassen, was ausgesagt werden soll, als manchmal in ganz dicken Schmökern. Glaube, Hoffnung und Liebe, die gehören zusammen. Vertrauen, sage ich jetzt nochmal, ist die Voraussetzung für Hoffnung überhaupt. Wenn ich kein Vertrauen habe, auch nicht gegen den Augenschein manchmal, dann fällt es mir schwer, Hoffnung hervorzubringen. Und Vertrauen ohne Hoffnung, ja, wohin ist denn die gerichtet? Vertrauen und Hoffnung verbinden ja Gegenwart und Zukunft und helfen uns so, ein Stück weiterzukommen, miteinander, auch alleine, aber auf jeden Fall auf dem Weg zu bleiben. Ein Mensch, der nicht hofft, der verzweifelt. Der kann nichts an Neuem produzieren. Verzweifelte Menschen geraten mehr und mehr vom Morgen in das Gestern und bleiben dort kleben. Verzweiflung und Hoffnung als Gegenspieler, Vertrauen dann und Misstrauen. Nochmal, Vertrauen und Wissen geht nicht zusammen. Vertrauen ist immer etwas Unsicheres. Aber Misstrauen ist etwas noch viel, viel Unsicheres. Unsichereres, stimmt's? Oder habe ich jetzt ein R zu viel? Kommt vor. Wir können unsere Kinder dazu erziehen, misstrauisch zu sein, zum Beispiel gegenüber Fremden. Da wird es am deutlichsten. Ein Kind, das misstrauisch wird, das wird aber auch eingesperrt. Abgesehen davon, dass wenn man den Kindern Angst macht vor dem fremden Mann oder sowas, da geht man ja an der Gefahr vorbei. Kinder werden ja in aller Regel nicht missbraucht von irgendwelchen fremden Unbekannten, sondern in aller Regel von sehr Wohlbekannten, zu denen sie sehr viel Vertrauen haben. In aller Regel geschieht das ja innerhalb der Familie. Wenn man Kinder schützen will, ist es viel wichtiger, einem Kind beizubringen, Nein zu sagen. Ein Kind, das immer gehorcht und das Gehorchen beigebracht bekommt, bis zur letzten Konsequenz, das kann nicht widerstehen. Das kann dann nicht Nein sagen, weil es ja so erzogen worden ist. Also einem Kind beizubringen, Nein zu sagen, ist viel, viel wichtiger. Und das machen auch inzwischen all die Psychologen und Trainer, die mit Kindern arbeiten gegen Missbrauch. Also Nein sagen können und aufrecht gehen, ist ganz wichtig. Aber ein Kind, das ganz viel Misstrauen gegenüber Fremden beigebracht bekommen hat, das wird ängstlich auf das Leben zugehen und wird große Probleme haben, sich zu öffnen, andere an sich heranzulassen und auch an andere heranzugehen. Vertrauen ist besser. Das Urvertrauen, das Kinder bekommen können, das bleibt ja für das ganze Leben. Die ersten zwei, drei Jahre sind ja so wichtig, dass man sie später nie wieder aufholen kann. Vertrauen lernen heißt Glauben lernen, auch im Wissen darum, dass das Vertrauen immer wieder einmal enttäuscht werden wird. Das gehört zum Wesen des Vertrauens. Und wer vertraut hat und hat einen auf den Deckel gekriegt und sagt, so jetzt vertraue ich nie mehr, der schließt sich damit ein Stück vom Leben aus. Das Leben ist immer mit Risiko verbunden. Jedes Vertrauen ist mit dem Risiko der Enttäuschung verbunden. Aber deswegen nicht zu vertrauen, bedeutet ein großes Stück von all dem, was wir mitbekommen haben in diesem Leben, einzusperren und wegzuschließen. Lieber enttäuscht werden, als nicht mehr vertrauen. Hoffnung. Mit der Hoffnung ist es ganz genauso. Ich glaube, die meisten Hoffnungen, die wir haben, werden enttäuscht. Ich glaube, wir alle haben, je jünger wir waren, umso mehr geträumt und gehofft auf eine Abschaffung der Dinge, die uns wehtun, die die Menschen untereinander gegeneinander bringen. Ich glaube, wir alle haben einmal den Traum geträumt von einer Welt ohne Krieg. Wir alle haben einmal den Traum geträumt von einer Welt, wo jeder Mensch das wirklich leben und durchsetzen kann, wozu er fähig ist und dass er nicht behindert wird in allen Dingen, nur weil er jetzt in der falschen Familie geboren ist oder zu wenig Geld hat oder sonst was. Also wir haben geträumt von der Gleichheit der Menschen vor Gott und ganz konkret in diesem Leben. Wir haben geträumt, dass Krankheiten besiegt werden. Und ich glaube, die allermeisten unserer Hoffnungen sind enttäuscht worden. Aber es gehört zu ihrem Wesen. Das Allerfalscheste wäre nun, für die Zukunft auf alle Hoffnung zu pfeifen. Wir brauchen diese Hoffnung, damit diese Welt sich verändert und dass etwas Gutes wird. Es gibt so ein schönes Lied aus den Bauernkriegen. Die Bauern haben damals einen Aufstand halt gemacht, weil sie ein Ende machen wollten mit der Unterdrückung, weil sie gehofft haben, dass sie aus der Knute herauskommen. Sie haben gehofft auf Freiheit und sie haben gehofft auf ein Leben im Sinne des Evangeliums, als freie Menschen, als gleiche Menschen vor Gott, auch mit den Fürsten. Die Hoffnung ist bitter enttäuscht worden und bezahlt worden mit viel, viel Blut. Aber sie haben ein Lied gesungen, das hieß, geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten es besser aus. Und genau dies ist das Entscheidende. Das, was wir nicht geschafft haben, das dürfen wir nicht in aller Enttäuschung zurückziehen und begraben, sondern es ist wichtig, dass wir es unseren Kindern weitergeben und unseren Enkeln und denen, mit denen wir zu tun haben, meinen Konfirmanden, meinen Schülern, dass wir ständig diese Hoffnung wachhalten, die letztlich unsere schärfste Waffe ist gegen das Böse in dieser Welt, das keine Probleme hat, sich einfach fortzupflanzen. Und die Liebe? Ja, brauche ich nichts dazu zu sagen. Liebe beschränken wir zu schnell, auch aus Enttäuschung. Aber diese Welt braucht Liebe. Zentnerweise, tonnenweise, kübelweise. Es ist viel zu wenig da. Und egal, wo wir hinschauen, ob wir auch jetzt auf diese Kriegsgefahr schauen, wir merken, dass diese drei Dinge einfach dringendst notwendig sind. Glaube, Hoffnung und Liebe, und zwar zusammen. Denn Glaube ohne Hoffnung und Liebe, der wird hart. Und Hoffnung ohne Glauben und Liebe, die ist überhaupt nicht denkbar. Und Liebe, die nicht verbunden ist mit Glauben und Hoffnung, was soll denn das überhaupt sein? Liebe ist immer etwas, was nach vorne schaut und eine Zukunft sieht, die wir vielleicht nicht mehr so in einem großen Hochzeitsmahl auf dem Zion sehen, wie die alten Propheten. Jeder malt sich seinen Himmel selbst mit den Erfahrungen, die wir dabei mitbringen. Aber es lohnt sich, darauf zuzugehen und das Vertrauen in das, was Gott mit uns und dieser Welt vorhat, nicht schleifen zu lassen. Er hat was vor mit uns. Er setzt auch Hoffnung, Glauben und Liebe hinein. Und davon ist wahrhaftig genug da. Am größten unter den dreien ist die Liebe. Probieren wir es immer wieder neu. Es wird sich auszahlen und die Welt wird sich verändern. Gott liebt diese Welt und jeden Einzelnen von uns. Und er liebt alle diese auch, zu denen wir den Weg der Liebe noch nicht gefunden haben. Und auch die, die wir hassen und die uns wehgetan haben. Er liebt sie. Und in dieser Welt sind diese drei Dinge die einzigen, die weiterführen können. Amen.